Was bist du denn für ein Vogel? Ich bin diejenige, die dir den Schwanz abschneidet und an die Stirn tackert, damit du aussiehst wie ein schlappschwänziges Einhorn. So ein Vogel bin ich. Aus den Filmen Spy von 2015. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger. Neben mir sitzt Felina Herrmann, meine beste Freundin. Und wir legen mal los.
Mhm.
Wie geht's?
Gut. Mir geht's prima wieder.
Du bist völlig irritiert von dieser anderen Einleitung, oder?
Ja, ich hab gedacht, wo ist das bezaubernd wundervoll, was mich sonst beschreibt?
Was ich mir sonst zurecht lüge.
Ja.
Ich habe gedacht, nachdem wir jetzt fast ein Jahr auf Sendung sind, können wir ja mal was anderes wagen und aufhören, dich zu.
Also nein, ich fand schon, wir hypen mich weiter. Also
okay.
Wir müssen mich ja hier noch verkaufen als Catch, ne?
Ach ja, richtig.
Ich erinnere mich. Und ich krieg das ja nicht so richtig hin.
Findest du? Du warst ja letzte nicht Wochen. Oh Gott, das wird sogar ein guter Podcast. Ja. Du warst ja letzte Woche nicht da.
Mhm.
Und es wurde häufig nachgefragt, weil ich habe ja gesagt im Podcast mit Marc, dass du in Quarantäne warst, Vorsorgequarantäne. Sag doch einmal ganz kurz, ob du noch am Leben bist, wie es dir ergangen ist und ob du Corona hattest oder nicht, damit alle wieder beruhigt sein können.
Ja, mir geht's sehr gut. Ich hatte kein Corona. Ich war nur in Kontakt im Büro mit jemandem, der sich positiv getestet hat. Und deswegen wurden wir alle vorsorglich nach Hause geschickt, ins Homeoffice. Also ich weiß nicht, wir waren gar nicht mal so richtig in Quarantäne. Ich war nicht draußen, weil warum soll ich rausgehen? Mhm. Aber
das ist aktuell echt eine Frage, ne? Warum sollte man rausgehen? Außer zum Arbeiten? Wohin denn? Einkaufen? Vielleicht maximal noch zur Apotheke? Ja. Wow, Leben am Limit.
Ja, nee, aber sonst war ich eine ganze Woche zu Hause und habe von dort aus gearbeitet. Und weil du ja Dreharbeiten hattest, wollte ich dich nicht der Gefahr aussetzen, dich mit mir zu treffen und möglicherweise anzustecken.
Du bist eine sehr, sehr fürsorgliche Freundin.
Mhm.
Das, ja, doch.
Ja.
Doch, bist du. Doch, tatsächlich. Ja, und ich hätte dir auch tatsächlich den Arsch aufgerissen, wenn du weißt, nee, ich hatte da Corona-Kontakt, aber gar nicht mal, weil ich bin ja geboostert, du jetzt mittlerweile übrigens
jetzt auch.
Glückwunsch. Mhm. Aber es bedeutet bei mir dann einfach immer Drehausfall, weil sobald der Test positiv ist, ist halt Dreh gestorben.
Mhm.
Deswegen vielen Dank an dieser Stelle, auch um deinetwillen.
Ja.
Du, pass auf, lass mal aus aktuellen Anlässen mal die Frage, hast du das Gefühl, dass du dein Leben im Griff hast?
Nein.
Nee, oder?
Nee. Ich frage mich immer, hat das irgendjemand wirklich? Also es wird suggeriert, aber ich denke, wie?
Ja,
ich kriege das für ein Wochenende hin. Vielleicht für eine Woche.
Also, pass auf, aktueller Anlass deswegen, weil zwei Faktoren kommen zusammen. Hm. Ich werde dieses Jahr 40 und habe ein bisschen das Gefühl, man muss als 40-jährige Frau ja irgendwann mal an diesem Punkt angekommen sein, wo man es verdammt nochmal schafft, die einfachsten Self-Care-Maßnahmen mal so ins Leben zu integrieren. Und das ist nämlich auch schon quasi Punkt 2. Ich versuche gerade Routinen in mein Leben zu integrieren, aus Gründen. Und stelle fest, es gibt einen Bereich in meinem Leben, den ich sehr, sehr gut im Griff habe. Das ist die Arbeit. Und es gibt einen Bereich in meinem Leben, den ich überhaupt nicht gut im Griff habe. Und das bin ich. Und es ist auf so vielen Ebenen eine Baustelle, die ich immer ganz, ganz gut wegignoriert bekomme, wenn ich nicht aktiv mich um mich kümmere. Weil ich denke, naja Gott, ich esse halt irgendwas, wird schon hinhauen. Hauptsache, man hat was gegessen. Und vor allen Dingen auch dadurch, dass ich ja aus einer Historie komme, in der es immer darum geht, dass Essen so ein ganz schwieriges Thema ist, weil ich ja abgesehen davon, dass ich essgestört bin, dann als übergewichtige Frau und sehr viel abgenommen und so. Und Essen ist bei mir nicht immer positiv konnotiert. Das heißt, da ist häufig auch so, also wenig Essen ist okay. Damit komme ich immer klar. Dann habe ich keine Schuldgefühle, dann fühle ich mich nicht schlecht, dann habe ich nicht das Gefühl, mich zu rechtfertigen zu müssen von mir, Gott und der Welt. So. Das ist immer cool. Aber mal zu sagen, naja, wie wäre es mal mit direkt darauf achten, dass das Essen, das du isst, dir auch was Gutes tut. Gerade weil ich auch teilweise ackere wie ein Pferd. So, wir haben das jetzt gerade gehabt bei den Dreharbeiten und das ist mir wieder so aufgefallen. Ich habe gerade gedreht. Dafür waren wir irgendwie, also war ich unterwegs jetzt die Tage. Und habe, es war ein Außendreh. Und es waren 7 Stunden Außendreh am Stück. Komplett ohne Pause. Und ich stand die ganze Zeit oder ging die ganze Zeit. Ich habe nicht einmal gesessen.
Mhm.
Wir hatten 4,5 Grad maximal. Und ich hatte keine Jacke an, weil ich stand da in Strumpfhose und einem Kleid.
So im Prinzip dein Bühnenoutfit,
mein
ne?
Bühnenoutfit ungefähr. Mhm. Ja, nur dass es in dem Fall war es ein Rollkragenkleid und hatte lange Ärmel, war aber ein dünner Stoff.
Mhm.
Und halt Sneaker, so. Also tatsächlich fast Bühne, so. Und weil du drehst halt nicht im Mantel, das sieht komisch aus. Und es gab keine Pause. Und ich esse am Set nicht. Das hat bei mir was damit zu tun, dass ich esse nicht im niemals, wenn ich gehe. Das also in Bewegung esse ich nicht.
Mhm.
Ich esse aber auch nicht im Stehen.
Mhm.
Ich esse nicht, wenn Menschen um mich herum sind, denen ich nicht traue. Also weil ich sie nicht kenne. Ne?
Mhm.
So, das ist so, ich esse nicht gerne in Menschenmengen, wenn ich so dieses typische. Es gibt Leute, denen ist das scheißegal. Die gehen irgendwo hin, essen was und dann ist auch gut.
Mhm. Ich zum Beispiel.
Du, ja. Aber ja, das ist ja, ist ja eine gute Sache.
Mhm.
Ich fühle mich dabei nicht wohl.
Mhm.
Und bei mir muss Essen immer hat was mit Wohlgefühl zu tun und mit Coziness. Und das ist bei mir, also Essen, it's a thing.
Mhm.
Ist eine Sache. Es ist keine einfache Sache.
Es ist anstrengend. Ne?
Ja, gut, aber ich habe jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, knapp 190 Kilo weg. Die habe ich nicht weg, weil das alles bei mir einfach ist.
Mhm.
Ja? Ich habe auch nicht so viel gewogen, weil das alles einfach ist bei mir. So. Muss man auch mal sagen. Und es ist, ich fühle mich dann, ich fühle mich in der Konstellation dann nicht so richtig wohl. Und das andere ist, ich weiß nicht, wie das für andere Menschen ist, aber für mich ist 7 Stunden am Stück durch die Gegend laufen und irgendwo stehen und dann halt noch moderieren und dies und das noch machen, das ist anstrengend.
Auch für andere Menschen ist
ja,
das anstrengend.
Wahrscheinlich. Und ich kann nicht mit vollem Magen vernünftig abliefern. Ich fühle mich beschwert. Das ist ein Gefühl, das ich nicht mag. Nicht beim Arbeiten. Ich habe das auch vor der Bühne nicht. Also ich habe 17 Uhr das Bühnen-Get-In, 16 Uhr höre ich auf zu essen. So, damit ich abends auf der Bühne auch das Gefühl habe, ich bin nicht beschwert. Ich muss da 2 Stunden rumhampeln, wie so eine Verrückte. Ich will mich da nicht schlapp fühlen.
Mhm.
Und ich bekomme es nicht hin, morgens aufzustehen, und vernünftig zu frühstücken vor einem Dreh, weil ich will mich ja wieder nicht voll fühlen, da haben wir es wieder. Und dann esse ich, keine Ahnung, in dem Fall jetzt gab es 2 Kaffee und ein Rührei. Das war morgens um 6:30. Als es das nächste Mal was zu essen gab, war es, wie spät war es, als ich hier war? Weißt du?
So. Zwischendurch hast du noch eine Banane gegessen.
Ich habe eine Banane gegessen gegen 13 Uhr. Aber auch nur auf Aufforderung, weil ich gefragt wurde, sag mal, hast du eigentlich schon was gegessen? Und meine Antwort war, naja.
Ich habe gefrühstückt.
Nee, ich hab gefrühstückt. Und merke dann dadurch, dass ich versuche jetzt das besser zu machen, wie wahnsinnig schwierig das ist. Und dass es einfach auch noch einen großen Unterschied gibt zwischen ich nehme ab. Das ist total schwer, aber das ist eben, das Prinzip beim Abnehmen ist einfach. Du, egal wie du es machst, du bewegst dich halt mehr und machst mehr und isst weniger so ungefähr.
Mhm.
Das ist natürlich Umfang. Also Gott, ich muss jetzt nicht alles erklären. Jeder, der irgendwie auch nur ein bisschen weiß, was ich gemacht habe in meinem Leben, weiß auch, wie ich dazu stehe. Aber wirklich zu sagen, ich tue das jetzt mal nicht, um zu gucken, was auf der Waage passiert oder um dann, damit irgendjemand auf Facebook dann auch nochmal sagt, sag mal, kann es sein, dass du abgenommen hast, sondern für mich, das ist echt nicht so leicht. Und ich habe immer, wenn ich anfange, mich um mich zu kümmern und in so einem Flow bin, dann funktioniert es gut. Aber wenn ich einmal aus dem Tritt komme, sei es, weil mein Terminkalender das nicht zulässt, weil ich krank werde, weil mir irgendwas auf der Seele liegt, wenn ich traurig bin zum Beispiel, kann ich nicht gut essen, dann wirft mich das immer sofort wieder aus der Bahn. Und ich bin jetzt, quasi das Projekt, um das es gerade geht, ist, dass ich das erste Mal versuche, es nur für mich zu machen und nicht, also doch, ich bringe mal den Satz zu Ende. Und nicht für nur auf der Waage irgendwas oder um irgendwie noch eine kleinere Kleidergröße zu erreichen oder um keine Ahnung was. Das Ziel dahinter ist, mich zu kümmern Und da steht auch noch ein größeres Ziel hinter, das hat was mit Arbeit zu tun, das packe ich jetzt aber nicht aus, ist auch egal. Aber das, so, und wie schwer mir das fällt, wie lächerlich schwer es mir fällt, zu sagen, ja, dann nimmst du halt, also guckst du halt, dass das, was du am Tag zu dir nimmst, in der Verteilung dessen, was du zu dir nimmst, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette, vernünftig ist. Das sollte nicht so schwer sein, vor allem ich weiß, wie es geht. Ich weiß wirklich, wie es geht. Und dass ich das erste Mal in meinem Leben an einen Punkt komme, an dem ich sagen muss, abnehmen finde ich einfacher als Self-Care. Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Und ich quasi momentan halt auch viel darüber kommuniziere und mir vorkomme wie ein Vollidiot, dass ich denke, es kann doch nicht sein. Und ich weiß so viel darüber. Ich weiß wahnsinnig viel über Ernährung. Und das ist alles super, um an dieser Gewichtsproblematik zu arbeiten. Für alles andere. Und dazu gehört zum Beispiel regelmäßig Sport. Ja, ist das eine. Aber wie wär's, das ist so, ja, zum Abnehmen kein Thema. Aber wie ist es mit regelmäßig Schlafen? Und lang genug schlafen? Wie ist es mit
guten Schlaf?
Wie ist es mit genügend Flüssigkeit? Wie ist das mit Regelmäßigkeiten im Leben? Wie ist das mit Routinen? Also wirklich. Und es sind die einfachsten Dinge. Die Aufgaben sind easy. Also wirklich. Und ich habe so, ich denke, ach du Scheiße. Wenn du eine Strichliste aufmachst gerade, bei der all die Dinge stehen, die ich nicht mal eben so hinbekomme, denke ich so, oha, also das mit dem Leben im Griff haben, ne? Das ist ja so eine Sache, ey.
Ja, und also das ist bei deinem Job ja, stelle ich es mir noch schwieriger vor, weil der so wechselhaft ist und du hast, also wenn ich könnte mir sehr feste Routinen erarbeiten, weil mein Job, ne, 9-to-5 oder 9-to-6 ist und immer gleich abläuft in der Woche. Es ist, da kann man Routinen, das sind ja Routinen, Dinge, die immer gleich ablaufen. Aber bei dir ist es ja mal hier, wie du schon sagst, ist hier mal ein Dreh, wo ich 7,5 Stunden in der Kälte stehe und keine Zeit habe zu essen. Und dann aber auch wieder Tage, an denen du nur zu Hause bist und von hier aus arbeitest. Und da geht's dann vielleicht mal besser, aber auch bei mir ist immer das Problem bei solchen Dingen, ich brauche es über einen langen Zeitraum, dass ich das nicht, dass ich das jeden Tag machen kann. Und ich halte das nicht durch, weil es kommt ein Wochenende. Wenn ich ein Wochenende hier bin, habe ich andere Routinen als zu Hause.
Klar.
Und
ja, die Quintessenz ist, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Schade.
Ja, also puh. Nee, aber es ist so. Und ich auch merke, wenn ich jetzt nicht so gut drauf bin oder so, bestrafe ich mich dafür, diese Routinen nicht einzuhalten, von denen ich weiß, dass sie mir eigentlich besser tun. Und das ist auch nicht gut. So. Und
ist das ein aktiver Prozess? Ist dir das bewusst? Also ist dieses Bestrafungsding so, ich mache das aktiv nicht? Oder ist das quasi deine Interpretation hinterher, dass du sagst, das Verhalten ist, als würde ich mich dafür bestrafen, dass ich es nicht? Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich glaube, je nachdem, was gerade der Grund ist, für dass ich mich so verhalte oder nicht so verhalte, wie ich es mir vorgenommen habe, weil da steht ja meistens dann auch ein Grund dahinter, ist es all beides. Um die Frage kurz zu beantworten, beides.
Okay.
Nicht immer gleichzeitig beides, mal so, dass ich hinterher, das ist so, warum tue ich das gerade oder warum habe ich mich nicht so verhalten, wie ich es mir vorgenommen hatte, weil ich weiß, dass das etwas Gutes für mich ist, was mir gut tut, körperlich, geistig, seelisch, alles. Warum habe ich mich so nicht verhalten? Ja, wahrscheinlich, weil ich mir nicht wert genug war und mich irgendwie bestrafen wollte.
Hinterfrage deine Motive.
Ja, es ist so hart. Und dann sitzt du da und denkst, okay, das ist der Grund, toll. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Und wie komme ich da in ein gesundes Mindset und mache das, dass ich sage, doch, du bist es dir wert und du bist es auch wert. Und ich habe es das letzte Mal, als ich PMS hatte. Das ist ja auch gerne mal so, ich bin ja nicht
Ausnahmezustand.
Ausnahme, ne, wo ich dachte, was ist denn los mit mir? Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, ne? Mhm. Das dann aber so gemerkt habe und dachte, ja, und es darf ja nicht nur, weil ich gerade meine Gebärmutter sauer ist, dass ich mich nicht habe schwängern lassen, kann es ja nicht sein, dass ich jetzt mich hier für meine hart erarbeiteten oder Versuche, sie aufzustellen, die Routinen oder Abläufe und wie auch immer, dass das ja torpediert wird. Und also dass es so schwankend ist immer. Mhm. Und ich immer denke, ja, wenn ich nur einfach mal 6 Wochen lang das durchziehen könnte, ohne dass äußere Einflüsse darauf wirken, dann würde es klappen. Ist natürlich Bullshit. Weil
ja, wenn, oder du lebst nicht in einem luftleeren Raum.
Ne? Genau. Und wenn eine Routine sich nur unter bestimmten Umständen aufrechterhalten lässt, ist es vielleicht nicht die richtige Routine für dich. Also die müssen ja eigentlich auch flexibel sein. Du musst ja auch, wenn du Stress hast, die Möglichkeit haben, Self-Care zu betreiben und auf dich aufzupassen.
Ja, ich glaube, die Herangehensweise ist da so ein bisschen schwierig, weil ich bei mir feststelle, natürlich gibt es meine Bedingungen sind ein bisschen erschwert durch das, was ich mache, so, also beruflich mache, weil natürlich ich habe keinen routinierten Tagesablauf wie andere Menschen. Mhm. Ich habe einen sehr stressigen Tagesablauf im Regelfall. Der Job ist, ich habe den besten Job der Welt. Ich bin wahnsinnig dankbar, demütig und liebe, was ich tue. So. Und also vor allem auch, dass ich es tun darf. Mhm. Aber es ist anstrengend.
Mhm.
Und es rockt dich auch gut runter. Ich glaube, jeder, der tourt oder der auch in anderen Jobs derart viel unterwegs ist, weiß, es rockt dich hart, wenn du ständig in irgendwelchen scheiß Hotels bist. Also auch wenn es gute sind, aber wenn du ständig in Hotels bist, du bist ständig von Pontius zu Pilatus, du bist ständig in einer anderen Stadt. In meinem Fall kommt noch dazu, meinen Job mache ich nicht ungesehen.
Mhm.
Da gucken dir immer ein Team von Leuten auf die Finger, du hast immer Kameras dabei, es geht immer ums Funktionieren und so.
Mhm.
Und natürlich ums Abliefern, das ist mein Job, so. Und das ist auch gut so, aber der ist anstrengend. Meine Tage sind sehr lang.
Mhm.
Und da eine Routine reinzubekommen, ist eine echte Herausforderung. Jetzt könnte man sagen, okay, läuft es denn besser, wenn du zu Hause bist?
Mhm.
Und die Antwort lautet, naja, geht so.
Liegt es daran, weil du dann so fertig bist und K.O., dass du das gar nicht mehr, also dass du, jetzt möchte ich mich ausruhen und mich um nichts mehr mir Gedanken machen, nichts mehr kümmern, wie jetzt zum Beispiel den Haushalt? Oder ist das?
Es liegt an mir. Und zwar an meiner Grundeinstellung zu mir selber, glaube ich. Also es liegt an mehreren Faktoren. Es ist tatsächlich das. Wenn ich jetzt so, als ich von dem Dreh gekommen bin, du warst ja da, auf Zuruf, was übrigens ich für immer dankbar sein werde, dass ich mich melden kann aus dem Auto auf dem Weg nach Hause und sagen kann, sag mal, hast du heute Abend schon was vor? Und wenn nein, hast du Lust, dich um mich zu kümmern, weil ich bin echt im Arsch. Und du hast noch nie nein gesagt. aber ich bin in der wirklich, wirklich sehr, manchmal sehr zerschossen, weil mir einfach alles wehtut. Dann habe ich habe so gefroren, alter Vater. Ey.
Und vor allem, was für mich dann immer so ein Alarmzeichen ist, du hast mehrmals verbalisiert, wie starke Schmerzen du hast. Und wenn man dich kennt, dann weißt du, du leidest wie eine Katze. Wenn du Schmerzen hast, dann bist du still. Dann sagst du das vielleicht einmal, ja, nee, mir tut ein bisschen der Rücken weh. Was du meinst ist, normale Menschen würden sich jetzt nicht mehr auf den Beinen halten können vor Schmerzen. Ich laufe hier jetzt noch einen Marathon. Und
ja, ich verbalisiere Schmerzen selten, das stimmt.
Ja, und deswegen ist es für mich, oh Gott.
Wenn ich tue, ist scheiße.
Wenn du sagst, du hast Schmerzen, dann ist das wirklich kein gutes Zeichen für den Pegel des Schmerzes.
Nee, das ist wahr, das ist leider wahr. Ja, und der war hoch, tatsächlich so. Und trotzdem cooler Dreh und so. Aber wenn ich zu Hause bin und jetzt mal alle anderen Faktoren weg sind, dann bin ich darin auch nicht gut. Und ich kann mich wahnsinnig gut um andere kümmern.
Mhm.
Ich kann mich aber nicht gut um mich kümmern. Und jetzt kommt die Krux. Ich kann es besser, wenn jemand was sagt. Also wenn jemand darauf achtet. Ich kann bei anderen Leuten auch auf alles Mögliche achten. Ich kann sagen, hier hast du, bist du, machst du, geht es euch gut, weißt du, alles kein Problem. Glaubst du, ich kann mich um mich selber kümmern? Und es ist ich weiß immer nicht, ob ich mich dafür schämen soll, dass ich das nicht gut kann. Es ist nämlich eine Veranlagung bei mir. So, also es ist wirklich, das weiß ich auch, es ist nichts Neues. Es ist bei mir veranlagt. So ist dieses so, I'm a strong, independent woman and I hate it sometimes. Weißt du so, ich bin eine starke, unabhängige Frau und ich hasse es manchmal, dass das so ist. Weil ich denke, die einfachsten Dinge musst du hinbekommen. Also gut, das klingt jetzt auch ein bisschen dramatisch. Ich bekomme die einfachsten Dinge hin. Ich putze Zähne, ich gehe duschen. Ich hab einen Job und ich bin darin erfolgreich. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts auf die Reihe bekomme. Aber ich habe, egal, auch wenn ich so fertig bin wie nach so einem Dreh oder nach einem Tourblock oder so, dann müsste mein Mindset ja eigentlich sein, ich tue etwas für mich, dann wird es besser. Oder wenn die Grundsituation schon nicht gut ist, also wenn das Fundament schon nicht gut ist, weil ich habe Schmerzen, bin völlig übermüdet, das kommt ja auch noch hinzu, und völlig im Eimer, warum gehe ich dann nicht schlafen? Warum bin ich auf dem Hotelzimmer, wenn ich denn mal die Gelegenheit habe, warum bin ich dann nicht vor 2 Uhr nachts im Bett? Was soll das? Wenn ich die ganze Zeit keine Zeit hatte, mich vernünftig zu ernähren, und damit meine ich jetzt nicht, auf Kilokalorien zu achten, weil meine Güte, das kann ich im Schlaf. Du kannst mich nachts um 3 mit einem Schlag im Nacken wecken und mich fragen, wie viel Kalorien 100 Gramm Vollkornnudeln haben, und ich kann es dir sagen. Nicht darauf, sondern darauf, dass das, was ich esse, mir auch gut tut.
Dass du überhaupt etwas isst.
Ja, genau.
Punkt.
Warum findet das bei mir nicht statt? Und ich bin es so gewohnt, mein Essen zu kontrollieren, dass ist für mich so, das war schon immer so, dass, also gar nicht essen, immer viel einfacher als überhaupt was zu essen, so. Aber ich bin so gewohnt, es zu kontrollieren und immer nur aus einer Perspektive darauf zu gucken, dass ich jetzt auf meiner Bettkante sitze teilweise und denke so, ach du Scheiße, ey. Weißt du? Ey, hier läuft nichts. Nichts. Und obwohl ich weiß, wie es gehen müsste, läuft es nicht. Und wir hatten vorhin das Thema beim Frühstück mit Hinterfrage deine Motive. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gelesen, oder so einen Bericht von jemandem, der sagt, wenn man es hilft im Leben manchmal weiterzukommen, wenn du deine Motive hinterfragst, egal bei was. Also wenn du zum Beispiel, wenn du einem Klassiker, das kennt, glaube ich, fast jede Frau, du hast einen Crush auf jemanden oder du bist, keine Ahnung, verliebt oder du schwärmst für jemanden und du schreibst dem eine Nachricht und der antwortet nicht. Und der hat es gelesen, das ist ja vollkommen klar, und er antwortet nicht. Und du fühlst dich deswegen irgendwie scheiße. Warum eigentlich? Weil du könntest diese Zeit, die du darauf wartest, dass er sich meldet, auch echt mit sehr vielen anderen Dingen verbringen. Zum Beispiel mit deinen 31 Hobbys, die du gerade alle schon angefangen hast im letzten halben Jahr. Du könntest deine verdammte Bude aufräumen. Oder wie wär's, wenn du dich um dich selbst kümmerst oder mal dir die Frage stellst, warum du überhaupt die Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen, anstatt dein Leben mit wirklich tollen Dingen zu füllen. Oder mit Menschen, die in der Lage sind, auf deine Nachrichten zu antworten. Warum also lässt du das zu, dass das so ist? Warum fühlt sich das so an? Hinterfrage das. Die Antwort ist meistens irgendwo bei dir begraben, natürlich. So. Also bei mir ist das gerne mal, wenn du mich direkt fragst, würde ich dir sagen, naja, keine Ahnung erstmal. Und dann kommt das, was danach kommt, wenn man länger drüber nachdenkt, ist halt sowas wie, ja, ich möchte halt gefallen, oder ihm in dem Fall. Ich möchte, dass er mich mag. So, wenn du das dann hinterfragst, ach so, okay, bist du dir sicher? Also findest du ihn wirklich so toll oder möchtest du nur, dass er dich toll findet? Hinterfrage deine Motive. Wir haben das heute sehr, sehr lange gemacht. Vielleicht machen wir dazu mal eine Sonderfolge Podcast, weil das eigentlich ganz spannend ist, das mal zu tun.
Und bis zum Schluss
durchzuspielen. Es ist wahnsinnig unbequem.
Ja.
Und wenn wir jetzt auf dieses Get Your Shit Together Thema zurückkommen, dann ist hinterfrage deine Motive, warum kriegst du das eigentlich nicht hin? Da gibt es viele Antworten drauf und die sind auch richtig. Und Veranlagung ist bei mir eines, also wie ticke ich, was bin ich für eine Frau, auch in meinem Privatleben, was bin ich für eine Frau? Das ist ein Thema. Meine Sozialisierung, wo komme ich her? Wie habe ich gelernt, was ist mir mitgegeben worden und so weiter. Aber, und das ist der unbequeme Teil, es gehört auch dazu, dass ich es mir allen Anschein nach nicht genug wert bin.
Mhm.
Und da kaue ich seit echt einigen Tagen drauf rum, dass ich denke, ach, du kannst, also weißt du, über Selbstwert wird so viel geredet. Und ich schreibe auch Bücher drüber und habe auch da, schon in dem letzten Unkaputtbar, auch da kommt das Thema schon vor, dass ich sage, da spreche ich ja ganz offen über meinen Mangel an Selbstwert. Und da ist es halt in Bezug auf Männer. Und jetzt ist es halt in Bezug, also denke ich halt über den Bezug, zu mir. Mhm. Nach, was führe ich eigentlich für eine Beziehung mit mir?
Mhm.
Und wir hatten das ganz schön, das würde ich gerne erzählen, mit deiner Erlaubnis vorausgesetzt. Ansonsten schneiden wir es raus.
Mhm.
Wir hatten vorhin das Thema, wie man sich als Frau, also wir beide auf uns bezogen, dass wir beide dazu neigen, uns für Männer, die wir toll finden, zu verändern.
Mhm. Ja.
Und dass ich, dass du sagst, bei dir ist das ein Akutding, bei mir war das früher auch so. Ich habe viel daran gearbeitet, dass das nicht mehr so ist. Aber zum Beispiel, oder angeleitet durch die Frage, dass ich sagte, es ist ganz schwierig, sich die Frage zu stellen, bevor man mit einem anderen Menschen, anderen Geschlechts bei uns beiden, also halt bevor du mit einem Mann was anfängst, um es mal platt runterzubrechen, stell dir die Frage, magst du die Version von dir, die du bist, wenn er in deiner Nähe ist?
Mhm.
Und ich kann dir sagen, dass die Antwort auf diese Frage in meinem Leben die meiste Zeit nein, auf keinen Fall ist.
Ja.
Die Version von mir, die sich in Männer verliebt, nein, anders. Die Version von mir, die einen Crush auf jemanden hat, die Version, die ich dann war damals, und ich hoffe, dass ich das mittlerweile abgelegt oder besser ablegen konnte, die geht mir hart auf den Sack.
Mhm.
Ich verhalte mich, wenn ich jemanden toll finde, heute deutlich besser, aber Gottes Willen früher, wirklich wie ein Vollidiot. Stimmlage zu hoch.
Mhm.
Unglaublich needy. Also unglaublich irgendwie bedürftig in meinem, bitte antworte mir, bitte sei da, dies, das. So. Und
auch so Püppchen-Kindchen-Schema-mäßig. Ja, so, genau. So, ich bin niedlich. Schau mich an.
Auf jeden Fall, ich bin niedlich. Mhm. Und das ist ja auch das Allergeilste, weil das die absolute falsche Grundvoraussetzung für mich ist, um überhaupt einen Mann kennenzulernen.
Mhm.
Weil das, was bei mir dahinter steckt, ist, ich stehe halt auf dominante Persönlichkeiten.
Mhm.
Das heißt, als Mann musst du musst ein dominanter Typ sein.
Mhm.
So. Und bitte am besten, und das ist nämlich das Problem, du darfst gerne ein bisschen doller sein als ich, was das angeht. Ich bin aber, wie du es freundlich formulierst, eine Bienenkönigin oder wie du es an nicht so freundlichen Tagen formulierst, eine ziemliche Bad Bitch. Ich bin zwar sehr nett, aber ich bin meistens so ein...
Du bist ein Alpha-Weibchen.
Ja, schon, meistens schon.
Ja.
Und sobald ich jemanden toll finde, versuche ich das runterzuschrauben, damit das passt, damit mein Bild von bitte sei du auch ein Bienenkönig, damit das passt. Das heißt, ich schraube mein Persönlichkeitsprofil in dem Fall, meine Ausrichtung in dem Fall, weiter runter, damit ich bloß nicht das Gefühl gebe, überfordernd zu sein. Damit ich bloß nicht das Gefühl gebe, zu viel zu sein oder zu rough, wobei ich gar nicht rough bin, oder zu dominant oder zu emotional und sowas, sondern einfach gefällig.
Mhm.
Ich versuche dann, gefällig zu sein. Damit habe ich aufgehört. Und das hat mich, es kostet mich immer noch ganz viel Arbeit, zu sagen, nee, mache ich nicht.
Mhm.
Weil das, was dahinter steckt, hinterfrage deine Motive, ist, dass ich immer geglaubt habe und ehrlich gesagt es auch heute noch in vielen Bereichen manchmal tue, wenn ich bin, dann lange ich entweder nicht oder ich bin zu viel.
Mhm.
Also alles, was nicht langt, schraube ich hoch. Und alles, wo ich glaube, ich bin zu viel, versuche ich zu subtrahieren. Was bedeutet, die Version, die ein Mann dann kennenlernt, ist eine Version, die ich nicht mag, die ich auch nicht bin und die ich natürlich folgerichtig nicht aufrechterhalten kann über eine Beziehungsdauer von x Jahren.
Mhm.
Und andererseits gibt es dann Männer, die mir ganz offen sagen, wie unglaublich toll sie mich finden. Und ich immer denke, was? Ich sitze hier in einem Onesie, in dem ich aussehe wie Scheiße. Man muss es mal sagen, weil es gibt Frauen, die sehen toll aus in einem Onesie. Ja. Ich nicht. Und ungemachten Haaren und ohne Schminke auf meinem scheiß Sofa. Was genau? Und pöble seit 2 Stunden über irgendwas. Was genau findest du daran toll? Die meinen dann dich, ne? Mm. Die meinen dann nicht die, oh mein Gott, hi, oh Gott, wie schön und wie toll du aussiehst, Version, sondern die meinen dann dich. Mm-hmm. Oder auch so wie ich bin halt ein super touchy Typ, ich fasse gerne an, sage das natürlich auch und auch nicht random, haben wir auch schon mal geklärt. Und das dann einfach, es gibt Menschen, bei denen denke ich nicht drüber nach. Mm. Dann mache ich das einfach. Die mögen das. Mm-hmm. Und ich meine so, oh, okay. Und bei anderen versuche ich das dann zu lassen, weißt du, was ich meine? Mm. Und dieser Punkt, dieses das, was dahinter steckt, hinter diesem Verhalten, das zu hinterfragen und zu sagen, oh Gott, ich mag die Version von mir nicht. Mhm. Quintessenz daraus ist, wenn du was lernen möchtest, lerne die Person zu lieben, die du bist. Mhm. Ey, und ich wirklich, das ist ja wohl mal der Bossfight in Sachen jemanden toll finden. Mhm.
Ich hasse mich ja, wenn ich verliebt bin, wenn ich irgendwie irgendjemanden schwärme. Vor allem, wenn es eine reale Person ist. Also eine Person, die in meinem Umfeld ist. So.
Du meinst nicht so ein
keine
Film,
Fiktion,
Fernsehen.
Keine, ja, das und keine fiktionale Figur. Sondern das ist was anderes. Aber jetzt jemanden, der greifbar nahe ist. Und ich habe, das hatten wir auch schon mal gesagt, ich bin miserabel im Flirten. Und auch nicht so geübt. Und wer denkt, okay, was hast du damals mit 13 in der Bravo gelesen? Was muss ich jetzt tun? Dann geht die Stimme, wie du schon sagtest, die Stimme wird höher, es wird alles so hahaha und immer lachen. Und ich gucke mir dabei zu, wie ich mich zum Affen mache.
Ja, und das ist das,
oder? Und ich denke so, oh Gott, hör auf damit, das ist unangenehm. Ich schäme mich gerade für mich selber fremd. Und
genau.
Und warum?
Wenn man so im Raum sich selber dabei zugucken kann und sich die ganze Zeit selber aufs Maul hauen möchte,
ja,
oder?
Ja, genau. Mhm. Und das, so wie so eine kleine, wie, als würde ich auf meiner Schulter sitzen. Hör auf, was glaubt man denn, was der jetzt denkt? Guck dir mal an. Und ich beobachte ja durchaus Menschen, also so Mimik und Gestik, wenn ich mit denen interagiere und achte auf so kleine Hinweise, so, ne? Und denke so, oh, das fand er jetzt nicht gut. Okay, dann musst du das jetzt retten. Das ist
also
so, die Situation retten, dass er dich doch noch nett, sympathisch findet und dich bewundert und so auch sofort erwidert. Oder du nimmst dir jetzt was zu trinken und verlässt den Raum und tust so, als wäre das nie passiert. Und wir reden nachher mal darüber, warum das jetzt alles scheiße war.
Das Geile ist ja auch, das hast du vorhin gesagt gehabt, als wir heute Morgen gesprochen haben. Und das fand ich sehr passend und bezeichnend. Du verhältst dich so, und ich habe das auch gemacht, also man verhält sich so, wie man glaubt, dass dieser nahezu völlig fremde Mann einen haben wollen würde. Mhm. Also, wenn ich ehrlich bin, ich weiß von den Männern in meinem Umfeld fast nicht, was die für einen Typ Frau haben. Mhm. Die haben dann alle Freundinnen oder gehabt oder keine Ahnung was, das ist alles klar. Aber wenn ich mir angucke, wie meine Verflossenen aussehen, dann könnte es unterschiedlicher kaum sein. Mhm. Wenn ich mir die Verflossenen der Jungs um uns angucke, ist das sehr ähnlich. Mhm. Und wenn ich sie frage, was für einen Typ sie haben, dann sagen sie mir alle, ja, keine Ahnung, von bitte mit Tattoos, bitte mit irgendwie, bitte sei sportlich, bitte sei... Was weiß ich, ey, bitte sei unabhängig, bitte habe schwarze Haare, grüne oder lilane, was auch immer. Mhm. Bitte sei größer als ich oder kleiner als ich. Da ist alles an Präferenzen ist da zwar bei. Trotzdem sehen die Freundinnen alle anders aus. Mhm. Wie es auch bei mir so ist, dass ich sage, naja, es gibt einen Typ Mann, den finde ich natürlich ganz attraktiv. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es mir ja, und das meine ich ja wirklich ernst, scheißegal, wie du aussiehst, bitte sei witzig und bitte sei irgendwie cool. Alles andere ist mir erstmal Bums. So. Mhm. Und trotzdem herrscht in meinem Kopf so das Idealbild der Frau, von dem Typen, den ich gerade toll finde. Also ich bilde mir ein, er hätte ein Idealbild und zeitgleich, und das ist nämlich hinterfrage deine Motive, der Gedanke dahinter, ich muss mich so benehmen, weil ich kann es ja auf keinen Fall sein. Weil ich habe ja so viele Defizite, Anmerkung der Redaktion an dieser Stelle, die habe ich. Ich habe so viele
Anmerkung der besten Freundin, aber du hast auch sehr viele positive Seiten.
Ja, das stimmt. Ich sehe Knaller aus in einem Onesie. Nein, aber ich gehe ja offensichtlich, das ist ja das, die Quintessenz auch daraus, ich gehe ja offensichtlich ständig davon aus, ich kann es nicht sein. Weil er hat ja mal gesagt, er steht nur auf Blonde und ich bin leider brünett. Oder er hat ja mal gesagt, er steht nur auf irgendwie Schlanke und ich bin ja scheinbar nicht schlank. Oder auf nur Frauen mit riesen Brüsten und die habe ich halt nicht. Oder auf, keine Ahnung, auf Frauen, die es schaffen, sich 10 cm lange Fingernägel anzukleben und damit wirklich tippen zu können. Ich kann das nicht.
Ich auch nicht.
Also egal, was für ein Bild von Frau ich mir vorstelle, das ist auch so quatschig. Also ich male mir aus, was ich glaube, auf was für Frauen er stehen könnte. Und gehe davon aus, ich bin es auf keinen Fall. Und scheinbar gehe ich in den Momenten dann ja auch davon aus, dass ich nicht mal mit meiner Persönlichkeit überzeuge. Und das ist geil, der Gedanke, weil ich sehe vielleicht oftmals aus wie eine Tüte Quark. Aber menschlich bin ich das Shit. Ja. So. Und das ist auch etwas, was ich von mir auch behaupten möchte. Ja? So, also das mit dem Quark nicht. Aber das mit dem menschlich. Es ist okay. Es ist okay, mit mir zusammen zu sein. Es ist auch okay, auf mich zu stehen. Und es ist auch okay, irgendwie sich in mich zu verlieben.
Merkst du eigentlich, dass Menschen zu dir driften? Also ich als Außenstehende, also sprich als nicht du, sehe das ja, dass Menschen sich zu dir hingezogen fühlen, jetzt nicht amorös, sondern so, sie driften zu dir. Merkst du das?
Nein.
Ist dir das bewusst? Okay.
Also, nein.
Okay.
Nee. Ich bin, also ich gehe immer davon aus, ich versuche gut zu sein zu den Menschen um mich herum und ich bin hartnäckig. Wenn ich beschlossen habe, jemanden jetzt mögen zu wollen, dann mag ich den. Und dann, ich will nicht sagen bombardieren, weil das geht so in Richtung Lovebombing und das betreibe ich nicht. Aber ich nötige denjenigen dazu, sich durch meine Brille zu sehen. Und das bedeutet, ich sehe fast nur Gutes in den meisten Menschen um mich herum. Nicht, weil ich das Gute im Menschen sehe, sondern weil ich der Meinung bin, dass Menschen supported werden müssen. Und wenn ich dich mag, dann lege ich, also Teil meiner Love Language ist es, dich zu supporten und zu sagen, du willst das Kleid anziehen? Finde ich geil. Du willst irgendwie das und das jetzt als Umschulung machen? Finde ich geil. Du machst jetzt das und das am Sport? Finde ich geil. Habe ich keine Ahnung von, klär mich auf, danach finde ich es geil. Weißt du, es ist einfach so, ich versuche sehr viel zu geben, weil ich ein großes Herz habe, aber auch, weil ich davon überzeugt bin, dass du kriegst ein Maximum zurück, wenn du auch viel gibst. Und ich denke immer, dass das Menschen anzieht, dann. Wenn das so ist. Aber hoffe ich zumindest. Ansonsten bin ich einfach nur ein Weirdo. so richtig bekomme ich das nicht mit.
Ja, also ich bekomme das mit.
Aber das ist gut.
Ich finde das sehr amüsant. Weil du es auch nicht mitbekommst, das merke ich nämlich. Also merkst du eigentlich, dass jetzt gerade eine Traube von Menschen sich um dich gebildet hat? Obwohl niemand dich kennt, aber allerdings so, das ist interessant, da möchte ich mal rüber driften und
vor allen Dingen, obwohl, und das ist dann der spannende Punkt, obwohl ich ja gerade nicht versuche, jemand anderes zu sein. Und da sind wir auch wieder hinterfrage. Da, halt Maul,
wie wohl diese heutige Folge heißen wird.
Ja, keine Ahnung. obwohl ich mich da nicht für jemanden verstelle. So. Und man kann, und es ist das Witzige, man kann prinzipiell davon ausgehen, wenn du auf meinem Sofa sitzt, dann verstelle ich mich nicht für dich. Und trotzdem sitzen Menschen auf meinem Sofa. Weißt du, was ich meine? Die sitzen da
ja.
Geschlechterunabhängig gibt es Menschen in meinem Leben, die mich mögen.
Die nicht freiwillig reinkommen.
Und nicht, obwohl ich so bin, sondern scheinbar, weil ich so bin. Und das traue ich ja Freunden immer zu. Niemals Menschen im amorösen Kontext. da wirst du doch beknackt bei. Mhm. Das ist so ein Leck in meiner Selbstwahrnehmung. Mhm. Also schlimm. Und das bricht sich natürlich in allen Bereichen Bahn. Mhm. Und da ist man dann auch irgendwann wieder bei diesem Selfcare-Ding. Aber Mann, nervt mich das, da gerade drüber nachzudenken. Weil es ist natürlich, wenn du dann nicht drüber nachdenkst, ich kann Dinge ja wahnsinnig gut verdrängen.
Mhm.
Und ich mache einen Job in der Öffentlichkeit. Der ist anstrengend und super. Und da sehe ich dann einigermaßen okay aus. Da weiß ich, die Leute feiern die Kunst. Hoffe ich. Und du hast immer ein paar Hater. Okay. Aber das, was du machst, ist ja auch so, ne? Ist okay. Und da haben die Leute Spaß dran. Ich habe Spaß dran. Ich lebe für das Gefühl, dass es anderen Menschen ein bisschen besser geht.
Mhm.
Das macht mich glücklich. Mich macht es glücklich, andere Menschen glücklich zu machen. Und zwar auf einem sehr hohen Level. Das ist Teil dessen, warum ich Comedian bin. Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Okay, und ich bin scheißwitzig.
Ja.
Aber ich liebe es, wenn Menschen lachen, weil ich behaupte, wenn du lachst, geht es dir ein bisschen besser.
Mhm.
Und dafür, das ist so ein Gefühl, für das stehe ich morgens auf. Das kriege ich zumindest in Versuch für alle hin.
Nur nicht für dich selbst.
Und habe nach 11 Stunden immer noch nicht gefrühstückt, nicht mal einen scheiß Apfel. Und da denkst du, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Wie ich auch ständig Leuten erzähle, Mann, du musst dich auch um dich kümmern, weil wenn du dich nicht um dich kümmerst, dann ist bald niemand mehr da, der bla bla bla. Mhm. Das ist alles richtig. Alles richtig. Das klingt alles wahnsinnig toll, wenn ich das sage. Und das stimmt. Ich kriege das auch jedem gesagt, nur mir nicht. Weil ich weiß ja auch die ganze Scheiße von mir, die ich nicht jeden Tag erzähle. Und meine ganzen Unzulänglichkeiten und so.
Du bewertest dich halt auch nach deinen Gedanken und andere nur nach ihren Taten.
Das ist richtig.
Und das ist auch bei mir so. Und das ist ganz schlimm.
Das ist, glaube ich, bei den meisten so, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht sind sich nicht allen dem bewusst. Und das ist für mich ganz schlimm, weil ich habe Gedanken kommen und gehen. Gedanken, also gute Gedanken, schlechte Gedanken, gemeine Gedanken, sowas, ne? Und trotzdem für jeden Einzelnen lege ich auf die Waage. Egal, ob das sozusagen meine Überzeugung ist, ne? Also ein Gedanke muss ja nicht deine eigene Überzeugung sein, sondern es ist einfach nur.
Dieser schöne Satz: Du bist nicht deine Gefühle.
Und nicht deine Gedanken. Und
nicht deine Gedanken.
Mhm.
Du denkst etwas und du fühlst etwas, aber das definiert dich nicht für immer. Du hast nicht für immer schlechte Laune zum Beispiel.
Ja. Und dass man das mal verstehen muss und nicht sich dafür verurteilen, das ist für mich total schwer, weil ich so viele Dinge am Tag, ich denke den ganzen Tag, es sind die ganze Zeit irgendwelche Stimmen, also nicht ich höre keine Stimmen.
Halluzinationen.
Ich habe keine Halluzinationen. Ich höre keine Stimmen. Aber
beruhigend übrigens an dieser Stelle.
Ja. aber ich habe Konversationen in meinem Kopf. Ich habe keine Ahnung Gedanken einfach, ne, und Stimmen, und die sind den ganzen Tag am Reden. Und das sind nicht alles meine Überzeugungen. Aber ich bewerte trotzdem, dass ich sie habe. Dass ich überhaupt einen Gedanken habe, wenn er jetzt negativ ist, über eine Person, so, muss ich mich sofort dafür maßregeln, dass ich überhaupt, wie kann ich nur?
Mhm.
Und das ist.
Als hättest du es laut ausgesprochen, genau. Und 20 Leute müssten es bewerten. Ne?
Ja. Und als würde ich es meinen, als würde ich es wirklich, ne,
glauben. Und als würde es dich auch zu einem schlechteren Menschen machen, weil du manchmal gemeine Gedanken hast.
Ja. Genau. Alle anderen hingegen bewerte ich oder ja, bewerte ich danach, wie behandeln sie mich, wie treten, oder mich oder andere, ne? Wie treten sie mir gegenüber auf und was tun sie? Ich denke nicht einen Moment, doch, ich denke auch manchmal darüber nach, tust du das jetzt nur weil, aber selbst wenn, es ist trotzdem nur weil man selbst etwas von einer guten Geste einem anderen Menschen gegenüber hat, heißt das ja nicht, dass diese Geste weniger wert ist. Du kannst ja durchaus etwas davon haben, etwas Gutes zu tun.
Ja, klar, es gibt auch so gut wie gar, völlig selbstlose Handlungen gibt es fast nicht.
Mhm.
Das ist, was ich sage. Ich ziehe sehr viel daraus, dass es anderen Menschen gut geht.
Ja.
Das ist durchaus auch eine egoistische Handlung.
Ja. Aber, und was ich auch vorhin meinte, so wie ich über mich denke oder mich behandle, mich selbst, wenn eine Freundin oder ein Freund mich so behandeln würde und wie ich mich selbst behandle, wäre ich nicht mit der Person befreundet.
Ja, ne?
Und das ist so, so schlimm, weil das so viel darüber aussagt, wie ich über mich selbst denke. Und oder mich dann hinterfragen muss, warum behandelst du dich dann so, wenn du dich so von anderen nicht behandeln lassen würdest? Und darüber muss ich dann nachdenken und dann muss ich Antworten finden. Und diese Antworten sind
alle unangenehm. Alle unbequem. Und du kannst auch nicht immer sagen, weil als erwachsene Frau kann man das einfach nicht machen. Du kannst nicht immer sagen, ja, aber in meiner Kindheit gab es einen ziemlich schlechten Dienstag.
Mhm.
Oder ich habe auch einen Ex-Freund, der auch scheiße war. Und deswegen, das ist Teil von Sachen bestimmt, aber auch nicht die Antwort auf alles.
Ja.
Ja, und würdest du, und das denke ich häufig, wenn du über dich so reden würdest, wie ich über mich häufig denke, würde ich dich unangespitzt in den Boden stampfen dafür.
Mhm.
Wir beide würden wirklich unangenehme Diskussionen darüber führen, wie unerträglich ich es finde, dass du über dich so schlecht denkst.
Mhm.
Aber mir gegenüber rechtfertige ich es damit, dass ich sage, naja, ist ja die Wahrheit. Komischerweise ist die Wahrheit auch immer so ein bisschen einseitig sich selbst gegenüber, weil wenn sie jetzt, also auch wenn du dich nur toll findest, ist das eine sehr einseitige Wahrheit, aber so dieses, immer so ein bisschen, nimm dich mal zurück, sei mal lieber anders, weil du weißt ja, dass das so ist. Ich bin auch so, ich merke das daran bei mir, dass ich dazu neige, mich ständig dafür zu entschuldigen, dass ich immer in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, zu viel zu sein, merkt man das daran, dass ich entweder aufhöre, mich zu melden, und gar nicht toxisch, sondern einfach so, ich kommuniziere das sogar, aber ich antworte natürlich, aber ich melde mich nicht mehr proaktiv.
Mhm.
Oder wenn ich schreibe, selbst wenn es auf Aufforderung ist, entschuldige ich mich dafür und sage, sorry, ich wollte dir nicht auf den Sack gehen. Wie oft ich denke, dass ich Leuten auf die Nerven gehe.
Mhm.
Du kannst dir nicht vorstellen. Und das ist so komisch, weil das etwas ist, das nur in mir existiert. Weil diese andere Seite, dieses Bienenkönigin-Ding, das ist davon ja unberührt. Das habe ich ja trotzdem.
Mhm.
Das ist aber immer ein unterbewusster Prozess. Ich stehe morgens nicht auf und denke, Mann, ich bin aber auch wirklich die Allergeilste hier und ich, keine Ahnung, habe gerne die Kontrolle über irgendwelche Sachen und lebe das dementsprechend aus und so weiter und so fort. Das ist kein bewusster Prozess. Mein Versuchen, mich quasi kleiner, schmaler und unsichtbarer zu machen, als ich offensichtlich bin als große, dicke Frau. Und das nicht, das hat nicht nur was mit meiner Größe und Körperlichkeit zu tun, das ist eine Einstellungssache. Darin, das ist ein bewusster Prozess. Da steckt eine Überlegung hinter. Und wo ich denke so, ach warte mal, also ich investiere also mehr Energie darauf, mich selber zu diskreditieren, als ich Energie darauf verwende, aktiv positiv zu sein. Weil das geht ja so.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist irgendwie nicht gut. Das ist irgendwie nicht gut. Und ich habe da dieses, deswegen ist das heute auch so Thema, weil ich gerade versuche, da ranzugehen und denke so, oh Gott, das sind so viele Baustellen. Und was ist mein erster Satz dazu gewesen, als mir das aufgefallen ist? Quasi, es tut mir leid, dass das so viele Baustellen sind.
Hast du dich selbst bei dir entschuldigt?
Nee, als würde ich mich selber bei mir jemals entschuldigen. Hast du dich schon mal bei dir selber entschuldigt?
Nee, ich glaube nicht.
Das macht man auch nicht. Warum sagt man nicht, tut mir leid, dass ich so schlecht zu mir bin?
Ja.
Das sollte man mal sagen.
Mhm.
Man sollte sich mal vor den Spiegel stellen, wirklich, aber dann fange ich, glaube ich, an zu heulen und sagen,
und das wäre ja schlimm.
Das wäre ja ganz schlimm.
Ja, weil dann bist du ja keine starke, unabhängige Frau mehr.
Und ich hasse es, ja. Nein, aber wirklich, es tut mir leid. Mhm. Es tut mir leid, dass ich dich so behandle. Also stell dir mal vor, du triffst dich selber von vor 10 Jahren oder von vor 12, du triffst dein 12-jähriges, 14-jähriges Ich und redest so mit der, wie du mit dir sprichst. Oder wie ich auch, wie ich mir selber, also wie ich meinem 25-, 30-jährigen Ich ja wohl mal direkt auf die Nasenkante schlagen würde, dafür, wie ich damals über mich gedacht habe und was ich dachte, dass es schwierig ist und ein Problem ist und was ich alles nicht hinkriege. Heute denke ich, jetzt sind 10, 15 Jahre später, doch, kriege ich hin, schaffe ich alles, wird gemacht und es wird sogar wesentlich besser, als du glaubst, dass du es hinbekommst. Mhm. Und trotzdem langt es nicht. Mhm. Wann kommt der Moment, an dem es langt? Wann kommt der Tag, an dem ich denke, okay, und es ist in Ordnung, wenigstens eine Stunde am Tag, insgesamt, nicht am Stück, insgesamt darauf zu verwenden, zu sagen, me first. Mhm. Und das bedeutet, ich esse jetzt diesen blöden Apfel, ich esse jetzt eine Banane und ich gehe zum Sport und ich gehe schlafen, weil wahrscheinlich wird die Welt nicht untergehen, wenn ich eine Stunde früher schlafen gehe. Mhm. Und vielleicht ist das in Ordnung, sich um mich zu kümmern, anstatt darauf zu warten, dass irgendwie, keine Ahnung, wie der Nächste kommt, um den ich mich kümmern kann. Mhm. Und ehrlich, ich kann mich sehr, sehr, sehr gut darin verlieren, mich um andere zu kümmern. Dann muss ich mich nämlich auch nicht um mich kümmern. Mhm. Aber wem erzähle ich das?
Wem erzählst du das?
Wem erzähle ich das?
Ja, ich bin auch besser darin, mich um andere zu kümmern.
Du bist also wahnsinnig gut darin, dich um mich zu kümmern zum Beispiel und generell auch um andere, weil das deine Love Language auch ist. Mhm. Your Love Language is care. Mhm. Und das ist richtig gut.
Ja,
du,
ja.
Du carest dich halt nicht so um
ich,
dich.
Genau, aber. Ich ich kümmere mich halt nicht so gut um mich, wie ich mich um dich oder andere kümmere. Und
dafür kümmere ich mich um dich.
Ja, das stimmt. Aber es ist halt trotzdem, wenn ich zu Hause bin und denke so, oh Gott, es wäre so einfach, wenn ich mich jetzt nur mal für eine Viertelstunde hinsetze und meinen Körper dehne. Nicht mehr. Es muss nichts Anstrengendes sein. Es muss nicht schweißtreibend sein. Nur dehnen. Ganz entspannt. Fertig. Das ist so im Moment so mein so, weil ich tatsächlich merke, wie bei mir alle Sehnen verkürzen und ich unbeweglicher werde. Und das nervt mich, weil ich eigentlich recht beweglich bin. So. Und das möchte ich auch erhalten. Mhm. Und ich es nicht hinkriege, seit einem fickten halben Jahr, dass ich mich mal, ich habe zig Tutorials gesehen auf YouTube. Ich habe mir genau die Sachen rausgesucht, die ich machen möchte, weil einfach und kann ich machen, habe ich alle Sachen dafür. Und ich habe es einmal geschafft, das zu tun. Und auch selbst wenn es nur 5 Minuten sind am Tag, ich kriege es nicht hin, dass ich irgendetwas für meinen Körper tue. Im sportlichen oder so Sinne, jetzt nicht ernährungstechnisch, ne, aber so alles, was in diese Richtung geht. Ich kriege es nicht hin. Und ich weiß, ich muss es, weil ich sonst Schmerzen habe. Und ich weiß, ich versuche immer noch den Grund zu finden, warum nicht. Warum ich bei diesem speziellen Thema so blockiere.
Hinterfrage deine Motive.
Aber kein Bock ist für mich, kein Bock ist...
Das ist doch kein Motiv.
Ja, und nicht aufraffen können ist auch kein Motiv.
Ne, da ist immer noch die Frage, solange du noch eine Warum-Frage stellen kannst, bist du noch nicht an deinem Motiv. Das ist halt das, solange noch wäre warum, aber warum kann ich mich nicht aufraffen? Ja, da gibt es Gründe für. Ekelhafte Gründe meistens. Ja. Kannst du gut klein anfangen?
Nee, ganz oder gar nicht.
Das ist nämlich auch mein Problem, weswegen ich, und das ist nicht das Ding, warum ich es gar nicht mache, sondern weil ich mir ja lächerlich vorkomme, irgendjemanden sagen zu müssen, sorry, Tag 7 und, also ich habe jetzt 7 Tage lang darüber nachgedacht, ob ich vielleicht einen Apfel esse, weißt du? Das möchte ich auch zu mir nicht sagen.
Zum Beispiel, ja.
Ja, und das ist das nächste große, das ist wirklich ein großes Problem und ich weiß, dass das noch kommt. Ich weiß es. Wenn ich mit einer Sache anfange, bin ich hart exzessiv. Ich kann Dinge nur zerstörerisch in eine Richtung, also komplett oder gar nicht. Und das ist bei Sport bei mir so eine Sache, dass ich immer denke, das führt nicht zu, du machst 1-2 Mal die Woche Sport und kriegst das so. Das führt bei mir zu, wenn nicht jemand sagt, bleib mit deinem Arsch jetzt gefälligst auf diesem Sofa sitzen, dann gehe ich einfach 7 Mal die Woche 3 Stunden am Tag zum Sport. Ne? Mhm. Das ist halt immer so. Ich fange ja auch so, oh guck mal, das kann man so machen. Ja, das ist ja super. Dann mache ich das jetzt einfach prinzipiell richtig exzessiv. Das ist mir während dieser Abnehmphase auch passiert. wo ich irgendwann dachte, oh, weißt du was, ich steige jetzt um von feste Nahrung auf Shakes. Mhm. Und bin dann damals von dem, weiß ich nicht, was ich an Gewicht hatte, aber ungefähr so wie jetzt, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie so, weiß ich nicht, auf 120 Kilo runter oder so. Also habe da mal so 30, 40 Kilo, ich weiß nicht, wie viel es war, weggeschmissen. Weil es plötzlich so, weil ich dachte, ah gut, ich habe die Geduld verloren. So, ich hatte keine Lust mehr einfach, mich um mich zu kümmern. Mhm. Und weil das ist ja so eine Daueraufgabe, das ist ja nicht in 6 Wochen vorbei. Mhm. Das ist ja so, und das mache ich jetzt ein Jahr und danach mache ich das noch 40 Jahre. Ach du Scheiße, weißt du? Und dann habe ich nur noch Shakes getrunken. Ich habe in meiner Jugend so eine Shake-Kur gemacht, Optifast. Da trinkst du 5 Shakes am Tag. Ich war am Ende, also und das hat insgesamt 800 Kalorien. Mhm. Ich war am Ende, also 3 Monate ging das, und ich war ab Monat 2 bei 1 am Tag. Endete dann mit Nasenbluten und dass ich aus dem Latschen gekippt bin und so. Mhm. Weil das war nicht gut. Aber das, guck mal, das schiebe ich auf die Jugend.
Ja.
Da war ich sehr jung. Das schiebe ich auf die Jugend. Kriege ich heute nicht mehr hin mit der Jugend, denn ich stieg in diesem Podcast ein mit dem Satz, ich werde bald 40. Mhm. Ja. Deswegen ist es so schwierig, so mit kleinen Dingen anzufangen. Denke ich so, ja, das ist, wenn ich das anderen sage, das ist auch toll. Fange mit kleinen Dingen an. Kleine Schritte. Auch der größte Elefant wird mit dem ersten Bissen aufgegessen. Ja, 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 ich kenne diese ganzen Sprüche. Mhm. Aber ich denke so, ja, aber ich brauche einen kompletten Plan bis gestern.
Ja.
Und er muss dann so sein.
Naja, ich bin sehr gut daran, Pläne zu erstellen. In was möchte ich tun? Ich habe ja,
ich überhaupt nicht.
Ich habe sehr viel mich mit dem Thema auch von wie man sich Habits, wie man sich, wie heißt das deutsche Wort?
Gute Verhaltensweisen.
Ja, gute Verhaltensweisen und Routinen zulegt. Und durchweg alle sagen, fangen Sie klein an mit einer Veränderung. Egal jetzt in welchem Bereich es ist, ob es Ernährung ist, Sport oder hier weniger prokrastinieren oder aufräumen, egal. Fangen Sie mit einem kleinen an. Und wenn das gut läuft, dann das nächste dazu. Und wenn das nicht läuft, dann passen Sie es an, so dass es für Sie passt. Warum zieht sich hier jetzt eigentlich?
Ich finde das angemessen.
Ja. Aber ne, dass man nicht alles auf einmal, weil das ist der Weg zum Scheitern. Das kriegt wahrscheinlich ein 0,0001% der Leute wirklich hin, dass sie sagen, okay, von heute auf morgen ändere ich mein komplettes Leben und das ziehe ich jetzt durch. Mhm. Es gibt irgendwo dieses Einhorn bestimmt, aber wir meisten sind halt die an Tag 2 scheitern. Und oder an Tag 1. Zum Beispiel ich.
2. Januar, adieu, Vorsätze.
Ja, davon mal abgesehen. Aber wie oft ich mir schon Pläne gemacht habe. Mit Essen, mit Bewegung, mit hier, damit musst du nicht alles am Wochenende aufräumen, das kannst du dann in der Woche machen, jeden Tag 15 Minuten und das klappt total super, das halte ich dann einen Tag durch, dann am nächsten Tag bin ich nicht zu Hause, weil wir uns vielleicht treffen und am dritten Tag ist irgendwie Afterwork und dann bin ich später zu Hause und dann habe ich Hunger und dann bin ich auf der Couch und dann habe ich doch keine Lust mehr aufzustehen, bums. So, dann habe ich das also einen halben Tag. Ich habe einen super Plan und habe mich nicht einmal daran gehalten. Und dann ist dieser Plan auch wertlos, weil man kann ihn auf gar keinen Fall nochmal von vorne anfangen.
Der hat ja beim ersten Anlauf nicht funktioniert. Ja, dann
also kannst du ihn wegschmeißen. Ja.
Okay. Case closed.
Case closed.
Es ist auch so... Das weiß ich von dir, ist es tatsächlich, du verwendest mehr Zeit aufs Pläne machen als aufs Durchziehen.
Ja. Also wenn jemand einen Plan braucht, sag mir Bescheid, ich mache euch einen. Ich führe niemals aus, aber ihr könnt das da versuchen.
Ich ticke ja nahezu nur über Emotionen und Intuition. Mhm. Das heißt, fühlt es sich gut an, fange ich an. Mhm. Und dann auch bis zum bitteren Ende. Das ist nicht das Ding. Aber Pläne machen, also so, dass es auch Sinn ergibt, so dass man sagen kann, das schaffst du vielleicht auch bei deinem Zeitplan. Oder pass mal auf, wenn du einen 16-Stunden-Drehtag hast, weiß ich nicht, ob es dann noch klug ist, nochmal 3 Stunden auf was anderes zu verwenden, weil dann hast du keinen Schlaf mehr. Also du musst es ja Pläne müssen klug sein und nicht einfach nur gut aussehen, sondern auch wirklich halt auch passen. Und ich bin, da ist es auch wieder so geil, hinterfragt dieses Motiv, ja. Also dieses, weil ich immer mich gerne hinsetze, dass, ja, ich bin einfach nicht diszipliniert genug. Und das ist der größte Bullshit, den ich von mir selber manchmal behaupte, weil ich bin wahnsinnig diszipliniert. Also beim Arbeiten immer und professionell und keine Ahnung was. Ich bin nur nicht 24/7 in allen Bereichen meines Lebens diszipliniert. Gehe übrigens aber davon aus, dass natürlich alle anderen es hinbekommen, ne?
Mhm, ist ja klar. Sieht man doch im Internet.
Ja, genau, sieht man doch im Internet. Und denke mir so, ja, vielleicht ist es auch okay, nicht überall gleichermaßen stark zu sein. Mhm. Und ich verwende natürlich, das ist keine Ausrede, sondern eine Tatsache, ich verwende extrem viel meiner Disziplin darauf, das zu machen, was ich mache. Mhm. Also beruflich das zu machen, was ich mache. Und dann auch noch so mein Leben so weit im Griff zu haben, dass dieses Haus ist aufgeräumt, ich putze Zähne, ich gehe duschen, ich kaufe auch manchmal ein. Manchmal. Also sowas, quasi das fordert mich sehr. Und da investiere ich auch so gerne rein, weil das ist anders. Für die Arbeit, ich blute und lebe für das, was ich tue. Und das ist das eine. Dann ist für mich am Ende so wenig übrig. Und das, da gibt es auch wieder das Warum eigentlich. Ja, und die Antwort haben wir ja schon. Aber das ist ganz spannend, dass um mal was Positives zu sagen, wobei das ja gar kein negatives Thema ist, im Gegenteil. Aber
das ist ja nur ehrlich.
Ja, diese Annahme, dass das, was man sich manchmal auch einredet, ich bin halt nicht diszipliniert. Oder um es auf die Männer zu fokussieren, ich lange nicht oder ich bin halt zu viel. Und das immer von anderen Sachen abzuleiten, wie viel ich von meiner Körperlichkeit ableite auf was jemand anderes denken könnte. Meine Haare finde ich nicht toll. Problem. Natürlich jeder andere um mich herum.
Für alle ist das ein Problem. Um dich rum.
Erstens das. Ausnahmslos alle. Keiner, der diesen Podcast hört, kommt in den Schlaf, weil die jeden Tag denken, sag mal, die Jäger hat so scheiß Haare. Leck mich am Arsch. Nee, aber vor allen Dingen natürlich, das ist mir bei allen egal. Es sei denn, ich finde dich interessant. Dann möchte ich dir natürlich auch gefallen. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich dich interessant finde, und das ist ja dieser Mindfuck, wenn ich dich interessant finde, dann sinkt in meinem Kopf automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass du mich toll findest. Wenn es mir egal ist oder ich dich auf freundschaftlicher Ebene oder so mag, gehe ich erstmal davon aus, dass du mich super findest. Oder es ist mir egal, ob du mich super findest. Weißt du, was ich meine? Sobald es darum geht zu sagen, es wäre toll, wenn du mich auch toll findest, gehe ich davon aus, dass du es nicht tust. Ey, und dieser Gedanke, der diese Woche mal so sehr präsent irgendwie aufgekommen ist, weil ich mich ja gerade versuche, um mich selbst zu kümmern, mit mäßig gutem Erfolg, der bläst mich einfach um. Es ist so schön einfach, alles aufs Gewicht zu schieben und sich nur darum zu kümmern und sich darin zu verlieren, zu sagen, ja, ich kümmere mich um dies, ich mache halt Sport, um abzunehmen, ich ernähre mich halt vernünftig, um abzunehmen, ich tue das halt, bla. Das ist auch alles richtig. Das tue ich auch. Aber abnehmen kriege ich hin. Mal mehr, mal weniger gut. Langsam, aber stetig. Das kann ich von sehr vielen anderen Dingen in meinem Leben nicht behaupten. Ja, und da habe ich angefangen, meine Motive zu hinterfragen. Und wie das ist, das hört ihr ja jetzt gerade. Und ich frage mich, ob machen das andere auch? Flauschis, macht ihr das auch? Sitzt ihr auf euren Bettkanten und reflektiert das und stellt fest, ach du Scheiße, das ist nicht eine Baustelle, das ist nicht, bei mir nicht. Ich lese von morgens bis abends über Self-Care und über Selbstwert und sich selbst annehmen und Body Positivity, laber. Und ich denke immer so, ja, aber Self-Care hat nicht nur was mit deinem Gewicht zu tun und nicht nur was mit deinem Körper zu tun. Es hat was mit deiner verdammten Seele zu tun.
Ja.
Und
vor allem.
Und da sind so ein paar Löcher bei mir irgendwie. So ein Flickenteppich, so eine Schotterpiste. Nee, wirklich. Mit so Löchern drin, da ist, nein, da ist, nein, da, nein, das sind so Löcher drin. Und da ist Regenwasser reingelaufen. Mhm. Und das glitzert so schön, wenn die Sonne drauf scheint. Deswegen finde ich das okay.
Mhm.
Ja, wenn du mal genauer hinguckst, das ist halt ein Loch mit Wasser drin, weißt du? So, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digi. Da muss ich mal ran.
Und wenn das taut, dann ist da Matsch.
Ja, und es ist einfach scheiße glatt, auch ja. Im Winter, ne? Da kannst du dir schönes Genick draufbrechen. Also.
Ja. Und ich habe mit mir selbst nicht die Geduld. Ich habe nicht die Geduld, dass ich das langsam hinkriege für mich. Also ich bin sowieso nicht immer so ein geduldiger Mensch.
Was du nicht sagst.
Ja. Aber ich kann mit anderen geduldiger sein, wenn in solchen Situationen, wenn ich merke, okay, der braucht jetzt ein bisschen Zeit, um sich zu fangen oder so, ne? Oder um wieder sich zu orientieren.
Mhm.
Dann kann ich da mit Geduld, habe ich Verständnis und Geduld, mit mir nicht. Für mich gelten prinzipiell auch andere Regeln als für alle anderen.
Komplett. Und es ist auch, wenn du mir sagst, ich habe 5000 Pläne gemacht, habe 5000 Mal angefangen und bin 5000 Mal gescheitert, dann sage ich dir, und das meine ich aus vollster Überzeugung, Gratulation. Mhm. Du hast jedes Mal angefangen, gescheitert, bist neu aufgestanden, hast weitergemacht.
Ja. Das sehe ich aber anders.
Das sehe ich anders.
Völlig anders.
Ja, sicher.
Ich sehe nur, ich bin 5000 Mal gescheitert. Ich sehe nicht, dass ich 5000 Mal auch wieder angefangen habe.
Ja.
Und das möchte ich. Das möchte ich mir vor Augen halten. Ich möchte jedes Mal, wenn ich diese Gedanken habe, dass irgendwo in meinem Sichtfeld eine kleine Gedächtnisbubble aufplatzt, wo dann steht, also irgendein Sinnspruch drin steht, der zur Situation passt, so sei geduldig mit dir, du wärst auch mit anderen und bla und dies, so, ne? Das mich daran erinnert, weil ich vergesse das gerne. Ich bin in der Situation, später merke ich so, ja, da hätte ich auch mit mir anders umgehen können. In der Situation ist mir das aber nicht eingefallen, weil es mir nicht aufgefallen ist, weil ich so daran gewöhnt bin, mich so zu behandeln.
Ja, weil man diesen Gedanken nicht implementiert, zu sagen, ich bin es wert.
Mhm.
Und ich bin es wert, nach dem Scheitern neu anzufangen. Ich bin es wert, mich zu lieben, auch wenn ich scheitere.
Mhm.
Mein Wert ist nicht davon abhängig, wie toll ich Dinge kann, sondern davon abhängig, was bin ich für ein Mensch.
Mhm.
Und ich bin ein Mensch, der scheitert, und ich bin es wert, mich weiter um mich zu kümmern. Samuel L. Jackson, glaube ich, sagt das doch mit seinem Anfang scheitern, wieder anfangen, besser scheitern.
Mhm.
Das ist doch wirklich genau die Devise. Und wenn es nicht läuft, sich das zu verzeihen. Und ich kann jedem, fast jedem, nicht jedem.
Wir wissen mindestens eine Person, dem wir nichts verzeihen.
So weit wollen wir jetzt auch nicht gehen. Aber ich kann den meisten Menschen fast alles verzeihen. Und ich habe, du bist meine beste Freundin, du weißt das. Jeder hat hier einen sehr großen Spielraum in meinem Leben.
Mhm.
Jeder, abgesehen von mir selber.
Mhm.
Und das ist die Wertfrage. Das ist da ist Selbstwert und nicht dieses, ja, wenn du dir genug wert wärst, dann würdest du eine Kleidergröße weniger oder dann hättest du irgendwie gezupfte Augenbrauen. Nein, Mann, das ist nicht, da beginnt das nicht. Das beginnt irgendwie an einer ganz unangenehmen Stelle, nämlich da.
Mhm. Ja, es ist, ich warte auf den Moment, wo es Klick macht und ich das verstehe.
Das wollte ich dich gerade fragen. Glaubst du, der Moment kommt, an dem man, an dem es einfach klar ist, an dem man das kann?
Vor allem, nein, an dem man, verstehen tue ich das? Also vom intellektuellen Standpunkt verstehe ich das?
Mhm.
Wann kommt der Punkt, wo ich es auch fühle?
Ja, oder die Frage, kommt das Fühlen mit dem Machen?
Ja.
Also wartet man auf den Moment, wo man fühlt, das ist okay, oder muss es manchmal lang? Und ich glaube, bei mir ist momentan die Antwort, manchmal muss es lang, dass man es einfach macht, auch wenn man es nicht fühlt, weil man weiß, vom intellektuellen Punkt aus betrachtet, ich weiß, dass es richtig ist.
Mhm.
Ich weiß, dass es gut ist, und ich weiß vor allen Dingen, dass es nötig ist, auch wenn ich es nicht fühle. Und anzutreten mit der Hoffnung, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man es fühlt. Oder vielleicht muss es manchmal langen, dass jemand anderes dir sagt, ich glaube an dich.
Mhm. Vielleicht muss jemand anderes mehr an dich glauben, als du an dich selbst. Für den Anfang, bis du an den Punkt kommst, wo du mit einsteigst und sagst, ja stimmt, ich kann ja auch an mich glauben. Und das ist okay.
Das nennt sich Support. Wie gesagt, kann ich bei anderen super. Aber vielleicht ist es das. Zumindest für den Moment, und das ist damit ist Ende dieser Podcast jetzt auch gleich. Ja. Für den Moment habe ich festgestellt, muss es bei mir lang. Manchmal fühle ich da gar nichts, außer das dringende Bedürfnis, etwas zu ändern. Das war es auch schon. Und vielleicht eines Tages kommt der Tag. Und vielleicht gibt es dann den Podcast noch. Dann,
dann berichten wir.
Können wir mal drüber reden.
Ja.
Wie es sich anfühlt, ein wahnsinnig gut aufgestellter Mensch zu sein, der sein Leben im Griff hat, auf so ziemlich jedem Bereich. Ja.
Aber ich frage mich wirklich, ob das irgendjemand auf diesem Planeten ist. Auch die Leute, von denen du denkst, so, ihr müsst euer Leben doch wirklich im Griff haben. So, ob das allen so geht und jeder nur manche so fake it till you make it. Oder dass manche einfach nur fake it und Punkt. Oder ob es wirklich Menschen geht, die das hinbekommen haben.
Ich
erwarte keine Antwort von dir.
Nee, ich möchte aber eine geben. Ich würde mir nicht zutrauen, da eine absolute Meinung zu haben. Aber ich glaube, zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz kämpfen wir alle. Und ich glaube, dass jeder hat seine Dämonen. Ich glaube nur, wir haben nicht alle die gleichen. Und ich glaube, es gibt Menschen, die denken da weniger drüber nach. Und dann hast du vielleicht auch weniger damit zu kämpfen. Weil dir muss halt einfach erstmal auffallen, dass du ein Problem hast, um zu wissen, dass du ein Problem hast. Aber ich glaube, sehr viele Menschen hadern. Und irgendwie, auch wenn das komisch klingt, finde ich das unglaublich beruhigend. Weil ich, nicht weil es mich dazu verführt, das tut es tatsächlich nicht zu sagen, ja, dann kann ich ja so weitermachen wie bisher. Aber dann ist es nicht mehr ganz so schlimm,
dann ist nicht mehr allein
auf die Reihe zu
kriegen. Ne?
Genau, du bist halt nicht allein. Wir sind halt eine große Gruppe mit sehr, sehr unangenehmen Dämonen im Rücken. Und wahrscheinlich wird man die auch nicht ganz los.
Vielleicht muss man sie einfach sich mit denen anfreunden.
Ja, oder sie werden vielleicht auch ein bisschen kleiner, weil die keinen Bock haben, ins Fitnessstudio mitzukommen, weißt du?
Ja.
Oder weil die haben einfach echt keine Lust auf einen Apfel und dann verpissen die sich halt. Keine Ahnung. Ich werde dich auf jeden Fall und auch im Podcast euch auf dem Laufenden halten. Mal gucken, wie es so in ein paar Wochen steht mit meinem Gedanken.
Ich kann dich in einem halben Jahr nochmal fragen, na, wie hat das mit dem Schlafen, regelmäßigem Schlafen?
Ja, frag mich doch mal bitte Folgendes. In einem halben Jahr, ab jetzt. Ja, also irgendwann.
Ich setz mir einen Reminder im Kalender.
Wir haben Januar, ich werde 40 im Juli. Frag mich im August.
Okay.
Das ist ein halbes Jahr dann. Frag mich Folgendes. Und ihr Flauschis, ihr könnt mitschreiben. Wie läuft es mit dem Schlafen? Wie läuft es mit dem Essen und Trinken? Wie ist es denn so mit dem regelmäßigen Sport, Nicole? Wie schaut's denn aus? Ach so, und wo wir schon dabei sind, was macht denn vor allen Dingen dein Mindset, so dir selbst gegenüber, meine ich jetzt? So, also sag doch mal, erzähl doch mal, wie das sich so bei dir verhält. Es könnte sein, dass es ein sehr kurzer Podcast wird oder ein sehr trauriger, ich weiß es noch nicht.
Also du meinst also, ich sollte lieber so ein Backup-Thema das parat haben?
Auf jeden Fall. Und vielleicht bereitest du dich schon mal vor, die Folge alleine zu sprechen. Könnte sein, dass ich ganz kurz mal ins Bad muss und da einfach bleibe 2 Stunden lang. Dann.
Nein, das wird mit sehr viel Liebe und Support hier aufgefangen.
Da bin ich mir sehr sicher. Es war mir ein Fest. Vielen Dank für dieses, ich würde es fast sagen, überraschend gute Gespräch. Aber
danke. Nein,
sehr gerne.
Vielleicht, weiß ich nicht. Also.
Nein, aber ein gutes Thema.
Und schwer, da sich gegenüber ehrlich zu sein.
Ja, aber positiv. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Das ganze Thema ist sehr, sehr positiv, weil es eigentlich was Positives ist, nicht auch uneigentlich, es ist etwas Positives, über sich selber nachzudenken und festzustellen, man hat Baustellen.
Und das kommt dazu, man muss es niemandem sagen.
Ja, man muss ja nicht so dämlich sein, sich einen Podcast irgendwie. Da mal ganz kurz so, hallo, folgendes.
Wir ziehen uns jetzt hier mal nackig, emotional.
So, also nee, das muss man nicht machen, man kann das auch für sich machen. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, mach das mal, hinterfrag doch mal so ein paar Motive. Und
warum tue ich, was ich tue?
Und ich glaube, die Arbeit daran, und das ist eine echte Arbeit, ist eine echte, also in meinem Leben ist es eine echte Herausforderung, gnädig mit sich und seinen eigenen Verfehlungen und seinem nicht auf die Reihe bekommen zu sein. Das,
gnädig mit sich selber. Ja. Gnädig und geduldig.
Ja, dann im nächsten Leben. Das war's mit Ponyhof und Mittelfinger diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Wir erscheinen überall da, wo es Podcast gibt. Und es war mir ein Fest. Ich freue mich auf nächste Woche. Seid gut zu euch und denkt gut über euch. Das ist jetzt die Hausaufgabe. Oh Mann, ey. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.